In our previous session of these studies in Hebrews,
in unserer vorigen Lehreinheit dieser Lehrserie über den Hebräerbrief hatten wir noch mit Hebräer 11 angefangen und die ersten 6 Verse gelesen. Ich hatte jedoch nur die ersten beiden Verse ausführlich kommentiert. Nun gehen wir weiter mit Vers 3, einem außergewöhnlich wichtigen Vers. Ich wies in der vorigen Lehreinheit darauf hin, dass Kapitel 10 mit der Aussage endet: Wir aber sind nicht jene, die zurückweichen zum Verderben, sondern die weiterhin glauben zur Errettung der Seele. Hier geht es um die entscheidende und elementare Rolle, die der Glauben im Leben eines Christen spielt. Weil Kapitel 10 so endet, beginnt Kapitel 11 logischerweise mit einer Erörterung dessen, was Glaube überhaupt ist, und veranschaulicht im Weiteren den Glauben anhand vieler Beispiele aus dem Alten Testament. Ich sagte es schon, aber es lohnt sich, es noch einmal zu sagen. Der erste Vers von Hebräer 11 ist eine Definition von Glauben. Der Glaube ist eines der wenigen Grundkonzepte der Bibel, die in der Bibel auch tatsächlich definiert werden. Wir könnten uns diesen Vers noch einmal ansehen, um unsere Erinnerung aufzufrischen, und dann gehen wir weiter. Der Glaube aber ist eine Substanz von Dingen, auf die man hofft, ein Beweis oder ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hier werden einige wichtige Fakten über den Glauben ausgesagt. Zunächst einmal ist der Glaube so real, dass er eine Substanz ist. Er ist nichts Imaginäres, nichts Illusorisches, nichts Schwerverständliches, sondern eine Substanz. Eine geistliche Substanz, die Grundlage, die unter den Dingen liegt, auf die wir hoffen. Nur eine Hoffnung, die auf echten Glauben beruht, hat ihre Gültigkeit. Andere Hoffnungen sind nichts anderes als Wunschdenken. Vielleicht werden sie wahr, aber wir haben keine Garantie dafür. Ich sollte an dieser Stelle noch dazu sagen, dass in der Studienhilfe der Buchstabe P für Prinzip steht und wo ihr B lest, folgt ein Beispiel. In diesem Kapitel werden wir uns noch viele verschiedene Beispiele und Prinzipien ansehen. Die ersten beiden Prinzipien, die wir Vers 1 entnehmen können, lauten: Glaube ist in der Gegenwart, Hoffnung in der Zukunft. Wir müssen diese Unterscheidung vornehmen, weil wir sonst verwirrt werden. Ohne Glauben hat die Hoffnung keine solide Basis. Das zweite Prinzip lautet: Glaube bezieht sich auf das Unsichtbare. Er ist eine feste Überzeugung in Bezug auf Dinge, die unsichtbar sind. Wenn wir schauen, brauchen wir nicht zu glauben. Doch der Reihenfolge Gottes zufolge kommt erst Glauben und dann Schauen. Als Martha vor Lazarus' Grab stand und Jesus sich daran machte, Lazarus von den Toten aufzuwecken, sagte der Herr zu Martha: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Beachtet, erst kommt das Glauben und das Glauben führt dann zum Schauen. Viele Menschen, die fleischlich gesinnt sind, sagen: Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Aber dann brauchst du ja nicht zu glauben, denn dann siehst du ja. Verstehst du den Unterschied? Das Glauben kommt vor dem Schauen. Durch den Glauben treten wir mit dem Unsichtbaren in Beziehung. Und es ist für den menschlichen Verstand immer schwierig, mit dem Unsichtbaren in Beziehung zu treten. In der Bibel finden wir immer wieder Menschen, die sich im Geist nicht am Unsichtbaren festhalten konnten und deshalb wieder zum Materiellen und Sichtbaren zurückgingen. Dabei zogen sie in geistlicher Hinsicht den Kürzeren. Vers 2. Ich lese einfach meinen Kommentar in der Studienhilfe und mache dann weiter. Glaube war der Schlüssel zu den Erfolgen der Heiligen des Alten Testaments. Das trifft für alle erfolgreichen Diener Gottes zu und gilt für jedes Zeitalter. Glaube ist der Schlüssel zum Sieg und zum erfolgreichen Dienst, gleichgültig, um welchen Dienst es sich dabei handelt. Wir sind zu vielen, vielen verschiedenen Diensten berufen, aber für alle gilt ein und dasselbe Prinzip. Glaube ist der Schlüssel zum Erfolg. Nun kommen wir zu Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Zeitalter durch ein gesprochenes Wort Gottes zusammengefügt worden sind. sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Wieder liegt die Betonung auf dem Unsichtbaren. Durch Glauben verstehen wir, dass die Zeitalter durch ein gesprochenes Wort Gottes zusammengefügt worden sind. Das Wort für Wort in diesem Text ist dieses in charismatischen Kreisen so populäre Wort Rhema und nicht Logos. Rhema bezeichnet in erster Linie, wenn auch nicht immer, ein gesprochenes Wort. Als Gott sprach, wurde das Universum. Ich sage noch einmal, dass dort, wo es in vielen Übersetzungen Welt heißt, im Griechischen der Begriff die Zeitalter steht. Es geht dabei in erster Linie um einen zeitlichen und erst in zweiter Hinsicht um einen räumlichen Begriff. Das Interessante dabei ist, dass die Bibel, insbesondere diese Passage hier, in gewissem Sinne die moderne Relativitätstheorie vorwegnimmt, die im Kern besagt, dass man Raum nicht ohne Zeit und Zeit nicht ohne Raum bestimmen kann. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Raum-Zeit-Kontinuum. Die Autoren der Bibel hatten das lange vor den modernen Physikern, ja sogar vor Albert Einstein erkannt. Es lohnt sich auch festzuhalten, dass Gott, als er etwas heiligte, als erstes nicht einen Ort, sondern eine Zeit heiligte, nämlich den siebten Tag. Wir haben meist die Vorstellung, bestimmte Orte seien geheiligt, doch das Erste, was in unserer irdischen Existenz geheiligt wurde, war eine Zeit, nämlich der siebte Tag. Ich las einmal das Werk eines jüdischen Rabbiners, ein sehr anspruchsvolles Werk, in dem der Autor von einer Kathedrale sprach, die nicht aus Raum, sondern aus Zeit erbaut ist. Wir werden nicht näher darauf eingehen, aber diese eine Aussage eröffnet eine Vielzahl interessanter Möglichkeiten. Das Statement, die Existenz der Zeitalter bzw. der Welt bzw. des Universums beruhe auf dem gesprochenen Wort Gottes, stimmt mit verschiedenen anderen Bibelstellen überein. Eine davon steht nicht in der Studienhilfe, Psalm 33,6, wo es heißt, durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Vers 9, denn er, Gott, sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Die letztendliche Realität hinter jeder Realität ist das gesprochene Wort Gottes. Viele von euch wissen ja, dass ich früher von Berufs wegen Philosoph war. Eine der großen Fragen, ja die grundlegende Frage, die auf die europäische Philosophie zurückgeht, wie sie im 6. Jahrhundert vor Christus in Griechenland vorherrschte, lautete, was ist die letztendliche Realität? Die ersten Theorien dazu waren noch etwas naiv und lauteten in etwa, es ist das Wasser, es ist das Feuer, es ist die Erde und so weiter. Ein Philosoph sagte also, es sei das Wasser, aus dem alles andere gemacht sei, wieder ein anderer sagte, es sei das Feuer, wieder ein anderer sagte, es sei die Erde. Aber sie forschten nach dem, was hinter alledem steckt. Die philosophische Formulierung dieser Frage lautet, was ist die erste Ursache? Die biblische Antwort auf diese Frage ist sehr klar. Die erste Ursache von allem ist das gesprochene Wort Gottes. Gott sprach das Universum in seine Existenz hinein. Hinter dem Sichtbaren steckt also das Unsichtbare. Und auch diesbezüglich gibt es zumindest in gewisser Hinsicht eine bemerkenswerte Parallele zur modernen Physik. Wenn du einen Physiker bitten würdest zu erklären, was das Rednerpult ist, an dem ich hier stehe, dann würde er von Atomen und Protonen und Elektronen und anderen Dingen sprechen, die allesamt unsichtbar sind. Kein menschliches Auge hat sie je gesehen, noch wird sie ein menschliches Auge je sehen. Wenn du ihn bitten würdest, diesbezüglich ein Statement abzugeben, würde er dir eine Gleichung nennen oder eine Formel. Und das ist ganz, ganz nah dran an der biblischen Offenbarung, dass hinter allem, was im physischen Universum existiert, ein Wort Gottes steckt. Das ist die Erklärung. Wenn wir das glauben, werden wir dadurch auf ein völlig neues Glaubensniveau hochgehoben, weil wir erkennen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der Dinge in ihre Existenz hineinsprechen oder aus ihrer Existenz heraussprechen kann. Wir können uns das materielle Universum ansehen und fragen, wie können bestimmte Zustände verändert werden? Wie kann beispielsweise ein gebrochener Arm gesund werden? Die Antwort lautet durch das gesprochene Wort Gottes. Wenn wir mit einer Situation konfrontiert sind, die wie ein Berg vor uns aufragt, eine unmögliche Situation, die den Willen Gottes in unserem Leben blockiert, wie kann diese Situation dann verändert werden? Die Antwort lautet durch ein gesprochenes Wort Gottes. Darüber hinaus deutet Jesus an, dass Gott es dir oder mir gestatten kann, dieses Wort mit dem Glauben Gottes auszusprechen, wodurch es genauso wirksam wäre, wie wenn Gott selbst es gesagt hätte. Daran erkennt ihr, wie wichtig es ist, zu verstehen, was hinter allem steckt. Wir sollten Gott unendlich dankbar dafür sein, dass wir durch die Bibel diese Offenbarung bekommen haben, denn Millionen von Menschen versuchen, durch Philosophie, durch Wissenschaft oder durch Religion die Antwort zu finden, die sie aber nie finden. Nun, machen wir weiter mit Vers 4. Wir kommen damit zum ersten von einer ganzen Reihe von mehr oder weniger chronologisch aufgezählten Beispielen aus dem Alten Testament, die in 1. Mose beginnen. Hier zunächst einmal meine Übersetzung dieses Verses. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen, also durch den Glauben, redet er immer noch, obgleich er starb. Das bezieht sich natürlich auf den Vorfall am Anfang von 1. Mose 4. Ich werde nicht alle alttestamentlichen Stellen nachschlagen, weil das zu lange dauern würde. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte vom ersten Opfer, das je in der Menschheitsgeschichte dargebracht wurde. Es waren zwei Brüder, Kain der Ältere und Abel der Jüngere. Durch Offenbarung, wie ich annehme, wussten sie, dass sie ein Opfer oder ein Geschenk benötigten, um sich Gott nähern zu können. Niemand kann sich Gott mit leeren Händen nähern. Der ältere Bruder Kain, der Bauer war, brachte die Feldfrüchte als Opfer dar. Der jüngere Bruder Abel brachte, wie ich meine, infolge einer Offenbarung die besten Tiere seiner Herde dar und schlachtete ein Opfer. Das sind die Anfänge jeder Form von Religion in der Menschheitsgeschichte. Ich persönlich glaube sogar, dass es nur zwei Arten von Religion gibt, die ein Mensch überhaupt haben kann. Die Religion Abels oder die Religion Kains. Abel brachte ein Opfer dar, das Blutvergießen mit sich brachte. Es spricht von der Hingabe eines Lebens als Sühne für Sünde. Offenbar legte Gott auf übernatürliche Weise Zeugnis ab für dieses Opfer, es wird uns jedoch nicht gesagt, wie. Einige Bibelkommentatoren glauben, dass das Feuer des Herrn auf den Altar herabfiel und das Opfer verzehrte. Nun, wie dem auch sei, Gott reagierte in irgendeiner offenkundigen Weise auf das Opfer Abels, was darauf hinwies, dass er es akzeptierte. Das Opfer war in seinen Augen angenehm. Kains Opfer zog keine derartige Reaktion nach sich, weil Kain lediglich die Frucht seiner eigenen Arbeit darbrachte, die die Erde hervorgebracht hatte. Deswegen reagierte Gott nicht darauf, denn ein Kapitel zuvor hatte er im ersten Buch Mose bereits die Erde verflucht. Was Kain darbrachte, war somit etwas, das unter dem Fluch Gottes stand. Es war nicht annehmbar und nicht akzeptabel. Man kann ganz allgemein sagen, dass die Bibelkommentatoren lehren, Kain repräsentiere die eigenen Anstrengungen und die guten Werke des Menschen, doch diese Anstrengungen und guten Werke stehen unter einem Fluch Gottes. Abel stehe hingegen für die im Glauben gebrachte Anerkennung eines Sühneopfers mit Blutvergießen, was darauf hinweist, dass ein Leben hingegeben wird. Somit erkannte Abels Opfer die Tatsache der Sünde an und die Notwendigkeit einer Sühne für diese Sünde. Das hat sehr interessante und ziemlich erschreckende Konsequenzen. Abels Religion brachte einen Märtyrer hervor. Er starb für sie. Kains Religion brachte einen Mörder hervor. Er tötete seinen Bruder. Ich behaupte, dass dies ein Prinzip ist, das sich durch die Geschichte der Menschheit zieht. Die Religion der Werke bringt letztendlich Mörder hervor. Die Religion des Glaubens und der Offenbarung bringt letztendlich Märtyrer oder Zeugen hervor. Wenn man untersucht, welche Probleme Gott in seiner Beziehung mit den Menschen hatte, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dann wird deutlich, dass er stets mit den religiösen Menschen die größten Probleme hatte. Durch die Geschichte hindurch brachte Religion ohne die Gnade Gottes Mörder hervor. Im Alten Testament töteten sie die Zeugen Gottes und im Neuen Testament seinen Sohn und vielleicht auch noch alle Apostel. Das ist kein Zufall. Wenn der Mensch sich auf seine eigenen Anstrengungen verlässt, verlässt er sich damit auf seine eigene, fleischliche, gefallene, rebellische Natur, auch wenn seine Beweggründe dabei offenbar gut sind. Doch dieses Wesen ist verdorben, und wenn wir ihm Auftrieb geben, indem wir ihm vertrauen, zeigt es sein wahres Gesicht. Es ist ein Rebell und ein Mörder. Ich halte das für wichtig, weil dies häufig auch unter bekennenden Christen geschieht. Ich möchte hier nicht negativ klingen, aber es gibt niemanden, der unfreundlicher ist als Christen in ihrem Umgang miteinander. In der Kirchengeschichte haben sie einander aus den besten Beweggründen heraus und im Namen des Herrn und der Religion umgebracht. Ich möchte diese Leute nicht angreifen. Ich weise lediglich darauf hin, dass wir einen Mörder loslassen, sobald wir von der Ebene der Glaubensoffenbarung und des Gehorsams gegenüber dieser Offenbarung auf die Ebene der menschlichen Anstrengung herabsteigen. Manche morden mit der Zunge, manche morden mit dem Scheiterhaufen, manche morden mit dem Schwert, rechtlicher Autorität, doch so oder so führt jede von Menschen gemachte Religion in die Katastrophe. In Offenbarung 18,24 finden wir eine sehr interessante Aussage. Dort ist vom Geheimnis Babylon die Rede, jenem endzeitlichen religiösen System, das sich mit Zauberei identifiziert. Es heißt über diese Stadt, die für dieses religiöse System steht, und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Ist das nicht ein erstaunliches Statement? Sowohl am Anfang als auch am Ende der Bibel wird Mord auf Religion zurückgeführt. Ich bin schon lange genug dabei, um diesbezüglich selbst einige Erfahrungen gesammelt zu haben. Wenn ich mir das Verhalten einiger religiöser Leute ansehe, dann sage ich mir manchmal, Gott bewahre mich vor Religion. Die meisten Leute meinen ja, Religion sei etwas sehr Respektables, und das kann sie auch sein. Doch die Bibel hat über Religion nur sehr wenig zu sagen. Soweit ich weiß, muss man bis zum Jakobusbrief lesen, um zum ersten Mal überhaupt etwas darüber zu finden. Die Bibel sagt unglaublich viel über Errettung. Religion ist dabei nur so ein nachträglicher Gedanke. Die Bibel definiert sogar Religion und sagt in der englischen Version, eine reine und unbefleckte Religion vor Gott und dem Vater ist diese, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das ist wiederum eine Definition von Religion, die sich erheblich von dem unterscheidet, was in den meisten christlichen Gemeinden gängig ist, wo das Besuchen von Waisen und Witwen auf der Prioritätenliste relativ weit unten steht, ja, in manchen Fällen sogar erst an letzter Stelle zu finden ist. Mit anderen Worten, die Bibel ist ein revolutionäres Buch. Wenn du die Bibel liest, ohne darüber schockiert zu sein, dann hast du sie nicht wirklich gelesen. Viele Menschen lesen die Bibel und biegen das Gelesene dabei so hin, dass es das aussagt, was es ihrer Meinung nach aussagen sollte. Aber das hat überhaupt nichts mit Bibellesen zu tun. Ich garantiere dir, wenn du einen Monat lang, jeden Tag, offen und ehrlich die Bibel liest, wirst du im Laufe dieses Monats ganz sicher auf etwas Schockierendes und Erschreckendes stoßen. Ich sage es noch einmal. Wenn dich die Bibel noch nie erschreckt und schockiert hat, dann hast du sie nie wirklich gelesen. Werfen wir wieder einen Blick in die Studienhilfe auf Seite 18 und sehen wir uns B1 und das daraus folgende Ergebnis an. Bei jedem Beispiel für Glauben, das wir hier haben, habe ich versucht, das Ergebnis dieses Glaubens zu formulieren, damit wir am Ende des Kapitels eine Gesamtschau der unglaublich vielfältigen Resultate des Glaubens bekommen. Ich tue das unter anderem deshalb, weil wir oft ein so stereotypes Bild vom Glauben haben und meinen, er bestehe lediglich darin, in eine Gemeinde zu gehen oder Lieder zu singen oder für Kranke zu beten oder dergleichen. Doch der Glaube hat Ergebnisse und Auswirkungen, die weitaus vielfältiger und aufregender sind als das. Beispiel Nummer 1 für tätigen Glauben. Abel brachte ein annehmbares Opfer dar. Das haben wir soeben analysiert. Das Ergebnis, es wird hier formuliert, er spricht noch nach dem Tod. Ich glaube, dass das auf ein im Glauben gelebtes Leben zutrifft. Das Leben hört auf, aber die Botschaft lebt weiter. Das traf ganz zweifellos auf meine erste Frau Lydia zu. Sie ist tot, aber sie redet noch immer. Und das Buch über ihre Berufung und ihre Reise nach Jerusalem verkauft sich heute weltweit mehr als je zuvor und wurde schon in etliche Sprachen übersetzt. Das wäre ein Beispiel aus jüngerer Zeit für die Auswirkung von Glauben. Dein Leben hört im Grunde niemals auf, wenn es ein im Glauben gelebtes Leben ist. Es hat anhaltende Auswirkungen auf die Menschen, die nach dir kommen. Weiter nun in Vers 5, dem nächsten Beispiel für Glauben. Durch Glauben wurde Henoch versetzt. Nun, in anderen Versionen heißt es entrückt. Aber ich bevorzuge hier dieses Wort, weil es weniger um eine Bewegung nach oben geht, als um eine Bewegung von einem Ort zum anderen. Er wurde transferiert, könnte man auch sagen. Ich glaube, dieses oder ein ähnliches Wort wird in Kolosser 1 verwendet, wo es heißt, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es geht dabei um einen kompletten Übergang von einem Bereich zum anderen. Beide Männer, von denen die Bibel sagt, sie seien versetzt worden, Henoch und Elia, gingen komplett an den anderen Ort. Es wurde nicht nur ihr Geist transferiert, sondern der ganze Mensch. Es blieb nichts zurück, außer dem Mantel, den Elia für seinen Nachfolger daließ. Wie wurde nun Henoch versetzt bzw. transferiert oder hinübergetragen? Durch Glauben. Es heißt, durch Glauben wurde Henoch versetzt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn hinübergetragen bzw. versetzt oder weggenommen hatte. Denn vor seiner Versetzung bekam er Zeugnis oder wurde ihm attestiert, dass er Gott wohlgefallen hatte. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Und auf Vers 6 werden wir gleich noch näher eingehen. Sehen wir uns nochmal Henoch an. Was war das Beispiel seines Glaubens? Er ging mit Gott und gefiel ihm. Was war das Ergebnis? Er wurde versetzt, ohne sterben zu müssen. Das macht das Ganze doch ganz aufregend, nicht wahr? Wer weiß, was da alles geschehen könnte. Ein Prediger sagte einmal, Henoch ging 300 Jahre oder so mit Gott und eines Tages waren die beiden so versunken in ihrer Gemeinschaft miteinander, dass Henoch ganz vergaß, wo er war. Und dann sagte der Herr zu ihm, Henoch, wir sind jetzt näher bei mir als bei dir, warum kommst du nicht zu mir mit nach Hause? Das war Henochs Ende. Hierzu ein einfaches Statement aus 1. Mose 5, 21 und bis 24. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuschelach. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuschelach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. In diesem Zusammenhang kurz etwas Interessantes über die Generationen, die vor der Flut zur Zeit Noahs lebten. Wir haben einen Bericht über drei Männer, die der Flut mehr oder weniger entkamen. Methuschelach starb im Jahr vor der Flut. Henoch wurde einige Zeit vor der Flut weggenommen und Noah überlebte die Flut in der Arche. Ich spüre hier immer instinktiv, ohne dazu eine konkrete Theorie zu haben, dass diese drei Männer drei Möglichkeiten für das Volk Gottes darstellen. Einige werden weggenommen werden, einige werden sterben und einige werden in der Arche durch das, was vor ihnen liegt, hindurchgehen. Das sage ich ganz instinktiv. Ich spüre, dass die Bibel uns das sagen möchte. Ich habe jedoch keine Theologie, zu der dies alles genau passt. Ich möchte euch auf etwas hinweisen, das für mich ein großer Segen ist. Am Anfang der Menschheitsgeschichte, als der Mensch eine Beziehung zu Gott aufbaute, war diese Beziehung ganz einfach. Ganz ohne Religion und ohne jedes Beiwerk. Henoch ging einfach nur mit Gott. Wenn wir weiterschauen zum großen Glaubensvater Abraham, so lautet sein höchster Ehrentitel Freund Gottes. Die beiden genossen die Gemeinschaft miteinander. Manchmal sehne ich mich danach, all der Theologie und allen religiösen Formalitäten den Rücken zu kehren und einfach nur eine solche Beziehung zu Gott zu haben, dass ich sein Freund bin, mit ihm gehe und seine Gesellschaft genieße. Ich glaube wirklich, dass Gott es liebt, wenn sein Volk sich an ihm erfreut. Manchmal beschäftigen wir uns so sehr mit Methoden und Theologie und Lehre, dass Gott inmitten von alledem auf der Strecke bleibt. Wir sehen dann sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wir verlieren den Blick auf das große Ganze und dann müssen wir einen Schritt zurückgehen, ganz neu hinsehen und vielleicht auch die eigenen Prioritäten ändern. Nun Beispiel Nummer 2, Studienhilfe Seite 18. Henoch ging mit Gott und gefiel ihm. Ergebnis, er wurde entrückt oder hinweggenommen, ohne sterben zu müssen. Damit wird das Glaubensleben noch recht aufregend, findet ihr nicht? Wer weiß, was dir oder mir widerfahren könnte. Ich hörte einmal von einer Frau, die sehr gottesfürchtig lebte. Eines Tages verließ sie eine Veranstaltung und niemand hat sie je wieder gesehen. Niemand weiß, was mit ihr geschah. Wer weiß, vielleicht ist es ihr wie Henoch ergangen. Sie wurde nie wieder gesehen, sie ist einfach verschwunden. Nun zu Hebräer 11,6, eine der meines Erachtens wichtigsten Aussagen der Bibel überhaupt. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohl zu gefallen. Denn wer sich Gott nähert, muss glauben, dass er ist, also dass er existiert, und dass er denen, die ihn von ganzem Herzen suchen, ein Belohner ist. Man könnte auch sagen, die ihn ernsthaft oder sorgfältig suchen, vor dem Verb steht da eine Präposition, die das Verb verstärkt. Gott ernsthaft suchen, beharrlich suchen oder von ganzem Herzen suchen. Wir können dies nicht genug betonen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Gleichgültig, was du tust, wenn es nicht im Glauben getan wird, ist es für Gott nicht akzeptabel. Wir können die Bedeutung des Glaubens nie genug betonen, vorausgesetzt, wir haben das richtige Verständnis davon, was Glauben ist. Wer zu Gott kommt, muss zwei Dinge glauben. Zunächst einmal muss er überhaupt glauben. Er muss Glauben ausüben. Es gibt keine andere Möglichkeit, sich Gott zu nähern. Die Tür ist verschlossen, wenn du nicht im Glauben kommst. Du musst glauben, dass Gott existiert. Aber das allein reicht nicht. Die meisten Leute auf der Welt glauben, dass Gott existiert. Einige Leute sagen, sie glauben dies nicht, aber ich bezweifle, ob sie wirklich aufrichtig sind. Ich denke, dass die meisten Menschen tatsächlich glauben, dass es einen Gott gibt. Aber das ist nicht genug. Jakobus sagt ja, die Dämonen glauben das auch und erzittern. Du musst das Zweite, was hier genannt wird, glauben, nämlich, dass Gott denen ein Belohner ist, die ihn ernsthaft oder sorgfältig suchen. Du musst glauben, dass Gott auf dich reagieren wird, wenn du ihn in der rechten Art und Weise suchst. Gott besteht darauf. Er bietet uns keine andere Möglichkeit an. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dies wahr ist. Nicht nur, weil die Bibel es sagt, sondern weil ich es selbst erlebt habe. Ich habe Gott kein einziges Mal ernsthaft und aufrichtig gesucht, ohne belohnt zu werden. Doch sehr häufig war die Belohnung etwas anderes als das, was ich erwartet hatte. Du kannst Gott ja nicht vorschreiben, wie die Belohnung auszusehen hat, es sei denn, er hat sich in einer bestimmten Art und Weise festgelegt. Aber du kannst dir sicher sein, dass er dich belohnen wird. Somit haben wir nun das dritte und vierte Prinzip. Das dritte Prinzip lautet, Glaube ist unerlässlich, um Gott zu gefallen. Wir müssen uns Gott nähern in der Erwartung, dass er uns belohnen wird. Das vierte Prinzip lautet, die Art, wie wir uns Gott nähern, ist ausschlaggebend für seine Antwort. Auch das ist ungemein wichtig. Manche Leute bekommen wunderbare Reaktionen und Antworten von Gott, während andere offensichtlich nichts bekommen. Die Leute, die nichts bekommen, neigen dann dazu, Gott anzuklagen. Die Bibel offenbart jedoch, dass der Fehler bei diesen Leuten selbst liegt. Die Art und Weise, wie wir uns Gott nähern, unsere Haltung bei unserer Annäherung an ihn, bestimmt, wie Gott reagieren wird. David formuliert dies in Psalm 18,25. Er sagt zu Gott: Gegen den Treuen verhältst du dich treu, gegen den Untadligen oder Aufrichtigen untadlig bzw. aufrichtig. Gegen den Reinen zeigst du dich rein, gegen den Verkehrten aber verdreht. Wie wir uns Gott nähern, ist ausschlaggebend dafür, wie Gott auf uns reagiert. Wenn wir treu oder freundlich zu ihm kommen, ist er treu und freundlich zu uns. Wenn wir aufrichtig und offen zu ihm kommen, ist er genauso offen uns gegenüber. Wenn wir rein zu ihm kommen, ist er rein mit uns. Doch wenn wir versuchen, clever zu sein und Gott zu betrügen, sagt David, dass Gott viel cleverer ist als wir. Versuch es nicht. Es funktioniert nicht. Die Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Hier gilt dasselbe Prinzip. Wenn wir Freundlichkeit säen, ernten wir Freundlichkeit. Wenn wir Aufrichtigkeit säen, ernten wir Aufrichtigkeit. In gewissem Sinne haben wir den Schlüssel in der Hand. Wenn du möchtest, dass Gott in einer bestimmten Art und Weise reagiert, dann nähere dich Gott auf diese Art und Weise und das wird dann ausschlaggebend für seine Reaktion sein. Nun gehen wir weiter zu Vers 7 und dem nächsten Beispiel für Glauben, Beispiel Nummer 3. Durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte. Und dieses Wort hier bezeichnet im klassischen Griechisch ein Orakel. Wisst ihr, was ein Orakel ist? Man geht zum Schrein einer bestimmten Prophetin oder Priesterin und bekommt das, was man für eine Antwort Gottes hält. Es handelt sich dabei um eine übernatürliche Kommunikation, entweder mit dem Teufel oder mit Gott. Das spielt sich auf jeden Fall nicht auf der natürlichen Ebene ab. Durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, und hier wird deutlich, dass Glaube sich auf das Unsichtbare bezieht, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht oder von Ehrfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Das ist unser konkretes Beispiel hier. Der Mann baute ein großes Schiff. Er baute es auf trockenem Land. Es hatte nie geregnet, das war das Verrückteste, was man sich vorstellen konnte, aber er tat es im Glauben. Und warum tat er es? Weil er von Gott gewarnt worden war, dass eine Flut kommen würde. Bitte beachte dabei zwei Dinge. Erstens, hätte er gewartet, bis die Flut kam, wäre es zu spät gewesen. Zweitens, nur 8 Personen gingen in die Arche, Noah und die 7 Mitglieder seiner Familie. Es gingen nur Leute in die Arche, die an ihrem Bau mitgearbeitet hatten, denn Noah hatte diese Arche natürlich nicht ganz allein gebaut. Wer den Nahen Osten kennt, weiß, dass bei den Arabern, wenn sie ein Haus bauen, immer die ganze Familie baut. Noah baute eine Arche, die ganze Familie baute sie. Da haben wir ein wichtiges Prinzip. Es wurde nur den Leuten gestattet, in die Arche zu gehen, die an ihr mitgebaut hatten. Das ist Glaube und die entsprechenden Werke. Noahs Frau hätte die Arme verschränken und sich hinstellen und sagen können, ich glaube wirklich, dass eine Flut kommen wird. Doch wenn sie nichts getan hätte, wäre es nichts anderes gewesen als Glaube ohne Werke und sie wäre nicht in die Arche mit hineingenommen worden. Es ist auch interessant festzuhalten, dass Noahs Familie aufgrund seines Glaubens in die Arche hineinkam. Ist euch das schon mal aufgefallen? Schlagt kurz 1. Mose 7,1 auf. Die Flut steht unmittelbar bevor und der Herr sagt zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal aufgefallen ist. Es war Noahs Gerechtigkeit, die seine ganze Familie in die Arche hineinbrachte. Das ist doch wirklich eine große Ermutigung für Eltern, nicht wahr? Wenn du mit deinen Kindern Schwierigkeiten hast, dann sei dir sicher, dass deine eigene Beziehung zu Gott derart ist, dass sie eine Empfehlung deiner Familie für den Herrn darstellt. Das bezeichnen wir als angerechnete Gerechtigkeit. Gott ist so gnädig, er möchte nicht, dass ein Vater ohne seine Familie das Heil findet. Als er Noahs Gerechtigkeit sah, sagte er, deine Gerechtigkeit wird deine Familie mit hineinbringen. Ich stelle fest, dass Gott tatsächlich so handelt. In Apostelgeschichte 16 fragt der Kerkermeister von Philippi, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Paulus antwortete ihm, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, und einige Evangelikale machen hier einen Punkt, doch Paulus sagte noch etwas dazu, du und dein Haus. Paulus versprach auf der Grundlage des Glaubens des Kerkermeisters, ihm und seinem Haus das Heil. Es gibt einen Teil unseres Erbes, den viele von uns überhaupt nie in Anspruch nehmen. Auf der Grundlage echten Glaubens haben wir ein Recht, nicht nur unser eigenes, individuelles Heil in Anspruch zu nehmen, sondern auch das Heil jener, die Gott uns anvertraut hat. Viele von uns brauchen ein weiteres Herz, wir brauchen mehr Erbarmen. Ich glaube, dass Erbarmen häufig zu Glauben führt. Wenn uns das Heil anderer Menschen wirklich ein Anliegen ist, werden wir Schritte gehen, die uns den Glauben bringen werden, der ihr Heil herbeiführen wird. Die nächste Passage, die wir uns ansehen, ist Hebräer 11, 8 bis 10. Dort geht es um Abraham, Isaak und Jakob. Ich übersetze die Verse und kommentiere sie dann. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an einen Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er geht. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er suchte nach der Stadt, die Grundlagen hat, deren Erbauer und Architekt Gott ist.